Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Ich glaube schon, dass auch eine Gesellschaft natürlich ein Stück weit, ja, zumindest jetzt in freien Gesellschaften, und das sehen wir ja auch hier in Europa, die Regierung hat, ja, die ein Stück weit dem Zeitgeist auch entsprechen. Ja, und wenn man da jetzt in die Tiefe geht, dann kann man schon gucken und sich die Frage stellen, was wir sehen erstmal, ja, dass es da sozusagen wieder leider immer noch oft sehr männliche, ja, sehr autokratische Persönlichkeiten da wieder vorkommen. Aber was sagt uns das denn eigentlich? Ja, ohne das jetzt erstmal nicht zu bewerten. Und deswegen bin ich heute so enthusiastisch zu sagen, wir müssen halt anfangen, auch die Spielregeln zu ändern und uns nicht immer Gedanken zu machen, ob wir jetzt den einen oder anderen Player austauschen oder versuchen, den Player noch ein bisschen an seiner Technik rumraffinieren zu lassen, sondern wir müssen wirklich die Rahmenbedingungen, den strukturellen Rahmen in der Organisation ändern, wenn wir wirklich Transformationen und auch Kulturveränderungen in Organisationen möglich machen wollen. Auch das wissen wir, wenn wir einen Konflikt versuchen zu lösen und eine Problemlösung herbeigeführt haben, dann ergibt sich dadurch ein anderes Lösungsproblem, ja, das hoffentlich etwas leichter zu ertragen ist, wie das, was du vorher hattest, und dann habt ihr einen Fortschritt gemacht. Ja. Aber gebt euch nicht der Illusion hin, dass ihr versucht, einen Konflikt zu lösen und der tritt dann nicht mehr auf, ja, der wird wiederkommen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum eigentlich Hierarchien verlernen? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren und Berater Daniel Fournier eingeladen. Daniels Arbeitsschwerpunkte sind Führungs- und Organisationsgestaltung. Er ist ein erfahrener Experte für People- und Organisationsentwicklung mit umfassender Erfahrung in Executive Leadership, HR Consulting und Kulturtransformationen. Er war in leitenden Positionen bei globalen Unternehmen wie SAP, Siemens und der Deutschen Telekom. Dort hat er groß angelegte Talent-, Leadership- und Organisationsentwicklungsprogramme vorangetrieben. Er ist der Gründer von Fournier Advisory und Transformation GmbH und er berät dort Unternehmen zur Führungstransformation, zum Performance-Management und zu agilen Organisationsstrukturen. Heute möchte ich unter anderem über sein Buch sprechen, das ist nun auch schon 3 Jahre alt und trotzdem für mich sehr zeitgemäß, Unlearning Hierarchy – Expedition in die Selbstorganisation, erschien im Walen Verlag. Dies hat er auch zusammen mit Leonard Keil geschrieben. Zum Buch. Wir brauchen Organisationen, die beweglicher sind. Starre Hierarchie, Bürokratie und Planung sind der Dynamik unserer Zeit nicht gewachsen. Doch wie können wir Freiräume schaffen, ohne uns zu verlieren? Wie finden wir die richtige Balance im Spannungsfeld zwischen Hierarchie und Selbstorganisation? Leonard Keil und Daniel Fournier haben als Führungskräfte bei SAP, Siemens und der Deutschen Telekom selbst erlebt, wie schwer es ist, richtig loszulassen. Denn wenn wir mehr Selbstorganisation wagen, begeben wir uns auf eine Expedition in unbekanntes Terrain. Wir stehen vor der Herausforderung, tief verankerte Überzeugungen zu überwinden, die unser Bild von Organisation, Führung und Menschen noch immer prägen. Unlearning Hierarchy ist Mutmacher und Navigationshilfe für alle, die diesen Weg gehen wollen. Auch wenn es kein Spaziergang wird, so ist doch eines klar. Wer sich einmal aufmacht, der will nicht mehr zurück. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Hallo Dani, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Lieber Daniel, ich habe dich im Intro mit 1-2 Worten vorgestellt, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ja, sehr gerne. Ich versuche es kurz zu halten. Genau, vom Hintergrund.
Nimm dir ruhig Zeit, kein Thema, entschuldige. Nimm dir ruhig Zeit, kein Thema.
Sehr gut, ja. Wo fange ich an? Am besten am Anfang, gell? Sohn eines einer Arbeiter und Arbeiterin, also ich bin ein Arbeiterkind, sage ich dazu, weil ich nachher auch noch mal ein bisschen drauf kommen werde. Und in einer großen Familie aufgewachsen, Patchwork, sechs Geschwister, was dazu geführt hat, relativ schnell erwachsen sein zu müssen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Wahrscheinlich, wenn man die Lehrer fragen würde, die mich damals ertragen mussten, hatte ich mit der Institution Schule nicht sonderlich viel am Hut. Lernen hat mir immer Spaß gemacht, vor allem Sprachen, was dann später auch dazu geführt hat, dass ich sehr schnell gerne irgendwie international unterwegs sein wollte. Habe dann auch in internationalen Umfeldern studiert und bin dann, ja, wenn man nicht so genau weiß, wohin die Reise geht, macht man Beratung und bin dann am Anfang in die Unternehmensberatung gegangen und habe da ein paar Jahre verweilt, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass mir da eigentlich was ganz Essentielles fehlt, habe einen kurzen Ausstieg in die Selbstständigkeit gemacht, ganz anderes Thema, bin in den Food-Bereich gegangen. Und,
aber ganz kurz, weil das ist nur noch spannend, was hat dir denn gefehlt?
Ja, in der heutigen Zeit kann ich es ganz gut artikulieren. Ich bin damals in der Strategieberatung gewesen und jetzt muss man ja sagen, was da ja passiert, man ist wahrscheinlich schneller mit Excel, PowerPoint und sonstigen Tools als die Kunden oft, aber es fehlt einem ja tatsächlich ganz viel an Industriewissen, an Organisationswissen und jetzt so in der Rückschau betrachtet ist tatsächlich so, ich konnte das damals nicht artikulieren, aber ich habe gemerkt, ja, wir sprechen viel über Strategie, wir machen neue Konzepte, man überlegt sich technologische Raffinessen, überlegt, wie man einen guten Go-to-Market startet, aber man versteht eigentlich relativ wenig das System Organisation. Ja, und heute kann ich sagen, wenn ich das System Organisation nicht verstehe, dann tue ich mir auch sehr, sehr schwer, von außen so ein System zu irritieren, was eine Rolle von einem Berater ist und zu versuchen, tatsächlich das System mit dem Kunden, mit der Kundenorganisation funktionaler zu gestalten. Ja. Und da schaue ich natürlich heute auch durchaus sehr, sehr selbstkritisch zurück und bin aber jetzt ja wieder, ja, fast forward, als Berater, wobei ich mich heute nicht nur als Berater sehe, sondern tatsächlich als Organisations- und Führungsgestalter, habe ich, glaube ich, den langen Bogen gemacht und heute würde ich zumindest von mir sagen, ich verstehe Organisation etwas besser, ja, ich habe durch meine eigene Erfahrung als Führungskraft die letzten 15 Jahre in unterschiedlichen internationalen Kontexten und Großkonzernen und Systemen doch ein bisschen, glaube ich, für mich ein Bild entwickelt, wie Organisation funktionieren und gelingen kann, wie Zusammenarbeit funktionieren und gelingen kann und vor allem auch, wie man Führung funktional ausrichten kann. Ja, und da gibt es dann auch nicht das eine Rezept, da sprechen wir sicherlich heute auch nochmal ein bisschen dazu. Das war so meine berufliche Reise die letzten Jahre. Also ich bin nach der ersten Beratungstätigkeit ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, zu dem ganzen HR-Thema gekommen. Man würde sagen wahrscheinlich, ich habe nur so die schön geistigen HR-Themen gemacht. Ja, ich habe mich um so Themen gekümmert wie Kulturentwicklung, Leadership Development, Talent Development, habe mich viel mit so auch Systemen, Prozessen auseinandergesetzt, Performance Management, Kompetenzmodelle. Seit 15 Jahren lässt mich das Thema nicht mehr los und bin jetzt tatsächlich seit 4 Jahren in der Selbstständigkeit, nachdem ich SAP vor einigen Jahren dann verlassen habe. Habe jetzt das große Glück und Geschenk, Organisationen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Größe von außen zu begleiten, zu irritieren hoffentlich ein Stück weit beitragen zu können, um Führung in Organisationen heute besser und auch zukunftsgerichteter zu gestalten. Und das mache ich in ganz unterschiedlichen Rollen. Ja, also einmal auf der individuellen Ebene, Coaching, Sparring, Arbeit mit einigen Executives, mit Führungskräften. Auf der Teamebene, wo ich viel mit Teamdynamik arbeite und dann, das mache ich ja dann selten alleine oder eigentlich nie alleine, dann auch in einem Netzwerkansatz wirklich auch größere Organisationsentwicklungsprojekte begleite. Das macht mir insofern sehr, sehr viel Spaß, weil ich heute einen viel integraleren Blick darauf habe und auch haben darf, weil egal auf welcher Ebene du einsteigst, du kommst ja immer auf die anderen Ebenen. Ja, wenn du Organisationsentwicklung im System machst, dann wirst du zwangsläufig auf Teamdynamiken kommen und auch auf die Psychodynamik des Individuums und der Führungskraft. Und wenn du irgendwo anders einsteigst, hast du halt auch die anderen beiden Ebenen drin. Und das ist diesen ganzheitlichen Ansatz, muss ich sagen, da ziehe ich viel mehr raus, weil ich halt auch merke, da kann ich ihn tatsächlich auch einen stärkeren Impact mit meiner Arbeit auch leisten.
Ja, komplett d'accord. Also wenn du nur Executive Coaching machst, dann du musst das System verstehen, in dem man sich bewegt. Dann bist du in dem System drin und dann bist du im Netz drin und musst aber verstehen, wo sind die Dynamiken, wo sind die Zusammenhänge, um in der Organisation überhaupt zu verstehen. Und dann greift das da rein.
Total.
Ich fände es aber noch spannend, ich habe es im Intro gesagt, wo du ja schon gearbeitet hast mit SAP, Siemens, Deutsche Telekom. Kannst du so ein bisschen nochmal... Weil es sind ja große Namen, gleichzeitig sind es auch unterschiedliche Firmen oder, also ich glaube, die haben schon eine andere Unternehmenskultur, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was du da so gemacht hast und was du für dich da rausgenommen hast an Erfahrungen.
Ja, also rückblickend kann man das ja immer, finde ich, viel leichter artikulieren. Ich habe eigentlich angefangen bei Siemens und habe sehr 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 stark auf das Thema Executive Development mich konzentriert. Also ganz konkret, ich habe irgendwie für die Top 300 habe ich Führungskräfte Entwicklungsprogramme gestaltet, habe die teilweise mit in die Organisation dann reingebracht, habe Coachpools aufgebaut, habe auf der individuellen Ebene sehr, sehr stark gearbeitet, ja. Und bin dann eigentlich immer stärker auch so Richtung Performance-Management gekommen, Succession-Management, also habe mich tatsächlich viel dann auch stärker um den strukturellen Rahmen gekümmert und bin dann so mit dem Sprung zur Deutschen Telekom habe ich eigentlich das ganze Thema schon viel, viel ganzheitlicher machen dürfen, ja. Also ich habe tatsächlich da schon angefangen, auf den unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten, habe dann sehr viel Kulturtransformation gemacht. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ein großes Wort, die Frage, was versteckt sich denn alles dahinter? Aber habe da eher auch auf der Systemebene gearbeitet und bin dann zu SAP, wo ich die globale Talent, Leadership und Organisationsentwicklungsorganisation geleitet habe. Das war eine globale Organisation, auch recht groß und insofern halt auch wieder sehr, sehr ganzheitlich dann am Ende, weil wir alle diese Aspekte, die ich vorher vielleicht nur in einzelnen Teilaspekten abgedeckt habe in meinen Rollen, dann ganzheitlich in einem Korb hatte. Und das hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile, weil du als Team dann nicht sehr blind dich in einer Richtung bewegst, sondern durchaus als Gesamtteam immer wieder auch unter diesen oder zwischen den unterschiedlichen Ebenen auch changieren kannst und diese auch holistisch betrachten kannst. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und natürlich, und das ist dann schon eine Fragestellung irgendwann, mit der man sich auseinandersetzt, das kennen, glaube ich, alle, die dann in Großorganisationen unterwegs sind, je höher du dann kommst und je mehr Verantwortung du hast, desto weniger hast du noch mit dem tatsächlichen Produkt, ja, mit der tatsächlichen inhaltlichen Arbeit zu tun. Und ich habe dann gemerkt, dass mir das eigentlich total fehlt. Ja, also ich habe sehr gerne geführt, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil ich da auch, sag ich, mich selber sehr, sehr stark weiterentwickeln durfte. Aber ich habe dann halt gemerkt, am Ende des Tages ist ein Großteil meiner Zeit, das System zu bespielen. Ja, und das ist wirklich völlig wertfrei, weil das ist auch eine Funktion, die dann in solchen Rollen innewohnt. Aber ich habe einfach gemerkt, ich möchte wieder enger an die wirkliche Arbeit ran, die ich gemacht habe. Und habe mich dann einfach entschieden zu sagen, ja, das, was ich hier intern gemacht habe und auch die tollen Erfahrungen und hilfreichen Erfahrungen, die ich gesammelt habe über 15 Jahre, möchte ich jetzt von außen machen. Ja, und da ändert sich dann durchaus natürlich deine Rolle und dein Rollenverständnis auch. Und das ist ein sehr explizite Bewegung, die man, glaube ich, auch sehr, sehr vorsichtig und sehr intentional auch durchführen muss, weil ich bin als externer Berater in einer ganz anderen Rolle wie jemand intern mit anderen Verantwortungen, aber auch einer meiner Lehrer hat immer gesagt, wenn du als externer Berater den Rücken des Stuhls nicht mehr spürst, dann machst du was falsch, ja, weil du deine Systemimmunität verlierst. Also du bist im System dann drin und das ist nicht deine Rolle, weil dann kannst du nicht mehr irritieren und verlierst letztendlich deine Kraft als externer Berater. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt und auch das sicherlich alles auch dann ein Stück weit ein Trigger, mich mal mit dem Thema in der Tiefe zu beschäftigen, ein Buch zu schreiben. Ganz oft werden das, was wir auf einer formellen Org-Chart sehen, spiegelt sich nicht in der wirklichen, sage ich mal, Entscheidungsgewalt einer Organisation. Ja, ich habe ziemlich schnell auch in unterschiedlichen Rollen merken dürfen, auf meinem Jobtitel und in meiner Jobbeschreibung steht das drin, aber die eine oder andere Entscheidung trifft dann doch ein McKinsey von außen, ja, oder trifft dann doch irgendjemand ganz anders. Und so hat's natürlich immer seine Vor- und Nachteile. Mir hat die Arbeit in der Organisation sehr viel Spaß gemacht, auch eine Organisation von innen zu begleiten. Heute muss ich sagen, ist die Rolle, in der ich bin, für mich total die richtige. Aber ich könnte, das sage ich schon sehr, sehr klar, ich könnte die Rolle, die ich heute mache und die Arbeit, die ich heute mache, nicht so ausführen, hätte ich nicht diese Erfahrung vorher gemacht, dann wäre ich nicht jahrelang Teil von so einem System gewesen. Ja, das ist jetzt keine allgemeingültige Aussage, die treffe ich nur für mich, weil ich heute eine ganz andere Empathie mit den Menschen auch haben kann, die in diesem System drin sind und trotzdem, und das ist natürlich dann meine ständige Balance, zu sagen, ja, Empathie ist gut, Verbindung ist gut, ja, zu den Menschen und gleichzeitig brauche ich diese Neutralität, um meine Rolle und meine Beratungstätigkeit dann auch sauber ausführen zu können.
Ja, bin ich komplett d'accord mit dir. Ich bin ja erst quasi 5 oder mit einer anderen Beratungsfunktion 8 Jahre Berater. Der Rest war ich auch immer in Führung. Mhm. Und ich habe auch meinen Schmerz manchmal damit, wenn ich Führungskräfte, Coaches höre, die rein aus der systemischen Lehre kommen und dann Führungskräften erzählen wollen, was Führung ist. Und dann sehr, sehr weich und soft daherkommen, aber noch nie ein Kündigungsgespräch geführt haben.
Genau.
Oder meine Restrukturierungsmaßnahme oder eine Transformation selber als Führungskraft durchgeführt haben. Und von daher teile ich deinen Ansatz, dass es hilfreich ist, wenn man in bestimmten Funktionen war und auch selber Wirkungszusammenhänge durchgeführt, erlebt, ausgelöst und mitgestaltet hat, damit man versteht, was von außen kommt. Es gibt noch ein Wort, das hast du die ganze Zeit gebracht, ich finde das gar nicht so üblich, und zwar sagst du, du willst das System irritieren. Das klingt für mich nicht nach einem Pitch, wo der Kunde sagt, boah geil, jetzt habe ich einen Berater, der mich irritiert. wo kommt das für dich her und warum nutzt du das auch so ganz bewusst?
Ja, würde ich jetzt auch nicht im ersten Pitch sagen, ja, ich bin der Daniel und ich bin da, um dich zu irritieren. Ja, ich weiß nicht, wie viele Mandate ich tatsächlich hätte. Gleichzeitig nutze ich es sehr explizit und ich sage das jetzt, wenn gleich auch nicht im Auftaktgespräch oder in meinem Pitch. Aber ich habe auch ganz konkret Beratungsprojekte verlassen, wo ich gemerkt habe, ich habe entweder nicht mehr dieses Mandat, ja, oder ich fühle mich selber sozusagen so reingezogen und teilweise auch instrumentalisiert, und das ist jetzt gar kein bewusster Akt eines Kunden, dass ich diese Rolle nicht mehr ausüben kann. Warum sage ich Irritation? Weil Systeme, und da gehören halt soziale Systeme wie Organisationen dazu, sich ja in gewissen Mustern oft auch sehr, sehr stark einschleifen. Ja, und Dinge, und das kennst du sicherlich auch aus deiner Zeit in der Organisation, da werden gewisse Dinge nicht mehr hinterfragt. Das merkt man ja, wenn man in eine neue Organisation kommt und so ganz profane Fragen stellt, ja, warum macht ihr das denn eigentlich? Dann gucken einem manchmal die Leute an und sagen, puh, gut, das ist eigentlich eine gute Frage, ja, aber wir machen das halt schon immer so, ja. Und da würde ich mich ja nicht ausnehmen, ja. Irgendwann fängst du an, den Sprech der Organisation zu übernehmen, ja, du nimmst irgendwann an, auch ein gewisses Verhalten zu adaptieren. Ist ja auch völlig logisch und funktional, weil du ansonsten in so einem System ja nicht funktionieren kannst, ja. Also, kurzer Ausflug. Ja, ich meine, es gibt ja viele große Organisationen, die gesagt haben, wir müssen jetzt mal eine ganz andere Kultur hier prägen. Wir holen jetzt Leute von einer anderen Organisation rein. Dann hat man sich aus irgendwelchen Hyperscaler-Organisationen, hat sich dann der deutsche Mittelstand den Chief Technology Officer oder den Chief Marketing Officer oder sowas geholt. Und der war halt nach einem halben Jahr wieder draußen. Ja? Weil er hätte sich jetzt überlegen können, entweder adaptiere ich komplett die Kultur, mich der Kultur des Systems, oder ich habe jeden Tag einen Riesenschmerz und kämpfe gegen Windmühlen. Ja? So, und als Berater muss ich das nicht, ja. Im Gegenteil, ich sollte gar nicht mich zu stark mit der Organisation identifizieren und mich homogenisieren, weil ansonsten kann ich ja diesen beobachtenden Blick, ja, nämlich auf die Organisation schauen, auf die Beobachter, die Organisation hat, schauen und dann meinen Spiegel vorhalten, ja, weil schau mal, also eine meiner, sag ich mal, Lieblingsrollen ist, wenn ich in irgendwelchen Führungsteams sitze und ich frage die immer, ob ich einfach mal in ihrem Teammeeting einfach dabei sein darf, so als Beobachter am Seitenrand, ja, und das macht mir einen Riesenspaß und ehrlich gesagt ist das auch ein ganz, ganz hervorragendes Diagnostiktool, gut zuzuhören, ja, was da denn passiert und was geredet wird, über was nicht geredet wird, wer denn sozusagen wo sitzt, ja, wenn das ein physisches Meeting ist, ja, wer das Gespräch eröffnet, wie strukturiert das ist, wer am Ende eine Entscheidung trifft, ob überhaupt Entscheidungen getroffen werden, und dann irgendwann mal zu sagen, Leute, darf ich mal kurz auf Pause drücken, Ja, und einfach dann zur Verfügung stellen, was ich sehe, was die ja nicht sehen und auch nicht sehen können teilweise. Ja, das ist ja keine Kritik, sondern es ist ja einfach, da bin ich in einer anderen Rolle. So, und jetzt zu deiner Frage. Das ist für mich eine Irritation des Systems. Ja, und wenn ich diese Irritation reinbringe, dann können die Leute überlegen erstmal, was sie damit machen. Ja, und haben entweder eine Offenheit, mit der Irritation was anzufangen oder auch nicht. Ja, aber für mich ist das ganz oft, jetzt kann man sagen, nimm nicht Irritation, sondern nimm Impuls. Ja, aber für mich geht es immer um Bewegung. Ja? Ohne Bewegung keine Veränderung, ohne Veränderung keine Verbesserung. Und wenn ich keine Bewegung im System habe, dann ist es wie bei einem Muskel, den muss ich irgendwie irritieren. Ja? Ich muss wie beim Arzt, da haue ich dann sozusagen auf das Kniegelenk und dann passiert irgendwas. Ja? Und dieses Irritieren aufs Kniegelenk hauen, das versuche ich halt in einer guten Art und Weise zu machen, dass ich im Kontakt mit den Leuten bin, aber durchaus auch in einer klaren Ehrlichkeit und in einer klaren Artikulation, was ich sehe und was potenzielle Implikationen gewissen Verhaltens auch sein könnten. Ja, und ich glaube, das ist schon eine Stärke von einem externen Berater, der das leisten kann, was Menschen in so einem System dann halt nicht tun können.
Ja, also finde ich eine mega, mega wichtige Tätigkeit, wo sich vielleicht der BWLer erstmal denkt, warum sitzt er da nur rum? Aber dieses Shadowing oder diese Art der Hospitation, was man da, wenn man eine Stunde ein Meeting sich anschaut, weil ich mache es auch ganz gern, wenn man sammelt gefühlt den Stoff für ein halbes Jahr Auftragsdichte. Absolut. Weil du siehst soziale Interaktionen, du siehst Resignationen, du siehst die Wirksamkeit oder eben Nichtwirksamkeit von Kommunikation. Also man kann so viel daraus ableiten aus einer Analyse dann danach. Und wenn man es anspricht, wissen die auch, ja, reden wir nicht mehr drüber, wollen wir es wirklich angeben, das gibt aber Konflikt und bam, 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 bam. Also, und dann, so wie du, ne, man, da ist die ganze Zeit eine Wunde verdeckt und jetzt lass uns mal kurz, ich guck mal kurz unter die Binde, unter das Pflaster und dann siehst du, ui, hier ist ein bisschen was zu tun. Hier dürfen wir mal nicht nur mal ein Pflaster draufkleben, hier dürfen wir mal die Wunde reinigen, säubern und dafür sorgen, dass der Heilungsprozess einsetzt. Ne?
Ja, schönes Bild, ja.
Also ein bisschen blutig, aber, aber manchmal fühlt es sich so an, wenn man dann da mal reinschaut.
Total.
Ich habe so immer eine Folie oder in meinem letzten Buch mit Was Führung heute wirklich braucht, gab es so eine schöne Übersicht, die wichtigsten Führungsfähigkeiten, die man haben soll. Und unter den Top 10, ist immer witzig, weil ich habe da bei der Bundeswehr, bringe ich das immer, steht dann drin, Hierarchien verlernen. Und jetzt hast du ja tatsächlich zusammen mit einem Kollegen ein Buch geschrieben, was genau so heißt, nämlich Unlearning Hierarchies. Es wird nicht unbedingt zwangsläufig der Schwerpunkt, wir werden heute über verteilte Führung reden, aber ich finde, das ist ein ganz spannendes und wichtiges Thema. Ich habe mich letztens auch wieder mit Vera Starker unterhalten, eine tolle Autorin, die jetzt auch gesagt, naja, es gibt gerade wieder den Trend weg von dem, was wir eigentlich alles erreicht haben mit ganz viel New Work und verteilter Führung und es wird mir wieder das Autoritäre eingeführt. Das heißt, dein Buch ist jetzt 3 Jahre alt und in Anführungsstrichen nicht mehr ganz der Zeitgeist. Ich sage nicht, dass es veraltet ist, im Gegenteil, sondern wir brauchen das, glaube ich, auch. Und wir brauchen eine differenzierte Sicht und unser Gespräch soll so ein bisschen darauf hinleiten. Deswegen für mich die Frage, was hat dich damals dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben?
Ja, übrigens sehr interessant, ja, dass das Thema Hierarchien verlernen da bei dir in den Top Führungsfähigkeiten steht. Das habe ich jetzt noch nicht so gehört, freut mich natürlich und motiviert mich. Ja, zu deiner Frage, also wenn ich ein bisschen ausholen darf, das hat so ein paar unterschiedliche Ebenen. Ja, die erste Ebene war, ich war in meiner Zeit bei SAP. SAP hat ja auch SuccessFactors als Human Capital Management System. Ja, da können wir eine ganze eigene Folge dazu drehen. Aber in dem Rahmen war ich dann ganz oft bei Kundenorganisationen, die interessanterweise nicht nur wissen wollten, wie man ein Human Capital Management System einführt, sondern wie man eigentlich dann Prozesse dementsprechend aufbaut, dass das auch funktioniert und sich integriert. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, viel auf Bühnen unterwegs zu sein. Und abends bin ich mal im Hotel gesessen und gesagt, ist das, was ich da eigentlich sage, ist das eigentlich richtig fundiert? Ja, also das ist ja sehr anekdotisch aus meiner eigenen Führungsperspektive, auch aus dem, was ich sozusagen an Führungsgestaltung, Strukturgestaltung gemacht habe. Aber ich möchte das einmal tiefer legen. Ja, und so dieser Gedanke, ein Buch dann mal zu schreiben, der war schon länger da. Und gleichzeitig, wie wahrscheinlich bei vielen anderen Autorinnen und Autorinnen auch, so ein bisschen Personal Development. Kann ich das denn überhaupt? Ja, meine ersten paar Sätze die ich da geschrieben habe bei dem Buch, habe ich dann am nächsten Tag wieder angeguckt und gedacht habe, naja, das hört sich an wie eine Diplomarbeit, und da hat meine auch außer mein Korrektor niemand gelesen. Also vielleicht soll ich mein Schreibstil mal anpassen, aber wie denn eigentlich? Wie geht dann denn eigentlich schreiben? Ja, also tatsächlich so Personal Development, eigene Neugierde. Und der inhaltliche Trigger kam aber in einem Moment, als ich auf einer Konferenz eingeladen war. Eine ziemlich große New Work-Konferenz, das war damals so der Höhepunkt von New Work, ja, hast du auf jeder Bühne vorhanden. Und wir haben damals eine kleine Organisation bei mir im Team gehabt, was eine Organisationsentwicklung war. Und wir haben die so spaßeshalber Unlearning Hierarchy genannt. Ja, natürlich gab es intern einen formellen Titel, aber wir haben die Organisation bewusst auch Unlearning Hierarchy. Das ist einfach bei Kaffee und Brezel mal entstanden, diese Idee, ja, zwischen dem Lennart, ja, meinem Co-Autor dann und damaligen Teammitglied, weil der hat die Organisation geleitet, ne, die Organisationsentwicklung. So, und dann habe ich, weil ich auch viel auf Bühnen unterwegs war und weil ich meinem Team auch die Möglichkeit geben wollte, auch für die Themen zu stehen, intern wie extern, diese umtreiben, habe ich gesagt, ja, ich komme gern zu eurer Konferenz, aber ich würde gerne jemand anders auf der Bühne sehen, ja, nämlich den Lennart, weil in meinem Team verantwortet er das Thema Unlearning Hierarchy, die Organisationsentwicklung. So, dann habe ich eine Woche später eine E-Mail zurückbekommen, die hieß, ja, Daniel, wir haben uns das überlegt, grundsätzlich gute Idee, aber weißt ja selber, es geht halt doch um Titel, ja, du bist der Global VP für das Thema und du weißt ja, die Stühle füllen sich halt, wenn Menschen kommen, die einen Titel haben. Ja. Dann habe ich tatsächlich kurz geschluckt und dachte mir, ist schon interessant, ja, also da, ohne den Menschen nahe zu treten, aber das ist eine interessante Beobachtung. Wir reden hier über New Work, über Agilität dann sagt mir jemand, dass wir doch den Titel einladen, ja, und nicht sozusagen uns von der alten Denke, der sozusagen wichtig sind immer die ganz oben in der Pyramide stehen, ja, dass man da nicht wegkommt. Und das in einem Rahmen, die ja genau das kritisiert. Ja, also das wäre so, wie wenn die anonymen Alkoholiker über das nächste Wine-Tasting sprechen würden. Ja? und dann dachte ich mir, das ist schon interessant und hab gesagt, das lasse ich jetzt mal so laufen. Ja, hab gesagt, nee, also ich komme und nur, dass ihr es richtig versteht, ich will euch keine Abzeige geben, ich sitze da, ja, I promise you, aber ich will jemand anders auf der Bühne. Du, fast forward, der Lennart saß auf der Bühne, es war eine super, super Panel-Diskussion und diese Geschichte haben wir dann aber als Teil der Geschichte auch dieser Panel-Diskussion gemacht und damals ist Twitter dann rundgegangen, also es war dann so das Thema des Tages und hat zu viel wiederum Irritation geführt dann weiß ich noch, saß ich abends am Bahnhof, habe ich gesagt, du Lennart, ich glaube, da ist noch ganz viel Groundwork zu tun, hast du Bock, dass wir zusammen ein Buch schreiben? Ja? Und dann ist das entstanden. Und den Titel, ja, finde ich nach wie vor gut, weil er einfach erstmal ein guter Opener ist, ja, weil er provoziert, ja. Und gleichzeitig, wir haben im Vorgespräch ja auch kurz uns dazu unterhalten, ja, das Buch ist 3 Jahre alt. Ich würde sagen, ein Großteil, was da drin steht, dem würde ich weiterhin genauso beipflichten. Ja, das ist eine eigene Erfahrung, das ist sozusagen, da steckt die Werf von Führung anders anzuschauen drin. Und gleichzeitig, glaube ich, jeder Autor, der 3 Jahre zurückschaut auf sein Buch und sagt, das ist 100% noch genau so, ja, der lernt entweder und entwickelt sich entweder nicht weiter, was schade wäre, ja, ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass er so ignorant ist und einfach sagt, ja, das ist die absolute Wahrheit. Ja. Und dann gibt es die ganz, ganz wenigen Autoren, die über etwas schreiben, was wirklich sogar zeitlos ist. Ja. Und dann gibt es die paar, die sagen, ja, doch, vieles ist richtig, aber hat sich auch weiterentwickelt. Und ich gehöre zur letzteren Sorte. Ja. Hatte auch die letzten Jahre da einfach eine schöne Möglichkeit, mich auch mit der Systemtheorie weiter auseinanderzusetzen, wo dann halt nochmal eine andere Perspektive, eine andere Linse auf das Thema kommt. Ja. Und ich heute deswegen das eine oder andere Thema sicherlich ein bisschen anders zusätzlich aus einer anderen Perspektive nochmal betrachten würde. Aber der Impuls, ja, und auch diese kleine Rebellion, die da ja auch drin steckt, die ist weiterhin komplett vorhanden. Ja,
ja, aber vielleicht definieren wir einfach mal, also das hast du so ein bisschen die Genesis, die historische Genesis gemacht, aber mich interessiert viel mehr, was war das Inhaltliche, was du damit verbunden hast. Also wo kam der Revoluzzer-Gedanke her? Okay, also ihr habt auch, also ich finde das Cover halt sehr cool. Nur zur Beschreibung, man sieht halt ein schwarz gemaltes klassisches Kästchenorganigramm und was sich dann an der rechten Flanke mit frischen Farben in Türkis auflöst und wie kleine Vögelchen lösen sich die Organigrammkästchen auf und fliegen weg. So, also ich finde, es ist ziemlich cool gemalt. Aber jetzt, bevor wir in deine Emanzipation, in Anführungsstrichen, gehen von dem Buch oder von deiner Weiterentwicklung dieses Gedankens her. Welche Rolle spielt dieses Verlernen von Hierarchie? Also was ist, was war der Impuls, der Gedanke dahinter?
Also vielleicht eins vorweg, ja. Wir verwenden Hierarchien sprachhygienisch in dem Buch bewusst auch, ja, nicht ganz, ganz sauber, ja, sondern für uns ist es ein Stück weit ein Proxy für soziale Rangordnung auf der einen Seite, ja, wo man sagt, das ist Hierarchie im Kern, aber auch für das Thema oder für das Bild der monopolisierten Führungs- und Entscheidungsmacht von sehr rigiden und starren Führungssystemen. Ja, also sozusagen diese starre Rigidität von Großorganisationen. So, jetzt habe ich 15 Jahre in DAX-Unternehmen gearbeitet, da sind 100.000 bis 300.000 Beschäftigte gewesen. Ja. Kannst du so eine Organisation hierarchiefrei führen? Natürlich nicht. Ja. Das wäre auch überhaupt gar nicht die Aspiration. Und wir haben ja auch unser Buch bewusst nicht Hierarchien abschaffen, ja, sondern Hierarchien verlernen genannt. Und das ist wirklich, und da stehe ich heute komplett nach wie vor dahinter, sowohl hinter der Sprache als auch hinter der Philosophie, auf die ich ein bisschen eingehen kann. Also grundsätzlich, ja, ist es ja so, Hierarchien sind immer vorhanden, weil sie erstmal was Natürliches sind. Ja? Wenn du Menschen auf eine Insel steckst, ja, das wissen wir alle, dann werden sich ziemlich schnell soziale Rangfolgen herauskristallisieren, weil manche Menschen einfach mehr in Führung, mehr in sozusagen Entscheidungsmacht und mehr Verantwortung an sich reißen. Ja? Und wenn man auch ganz offen, ja, über Hierarchie redet, muss man auch sagen, unser komplettes Wirtschaftssystem und auch in Zeiten von Industrialisierung hätte gar nicht funktioniert ohne die Formalisierung von Zusammenarbeit und damit auch Einführung von Hierarchien. Ja? Daher erstmal was sehr Positives, wenn man überhaupt über positiv und negativ reden möchte. Heute würde ich eher sagen, sehr funktional, ja, um gewisse Dinge zu erreichen. So, jetzt merken wir aber, ja, dass diese Starrheit, ja, die man sowohl organisationsdesigntechnisch als auch führungstechnisch tatsächlich so formalisiert hat, dass das an die Grenzen kommt, wenn sich die Parameter der Zeit immer stärker verändern. Ja, weil, um es konkret zu machen. Hierarchien sind extrem wichtig, wenn ich hochskaliert irgendwelche Themen oder irgendwelche Produkte in den Markt bringen möchte. Und es ganz, ganz wichtig ist, ob die nächste Einheit inkrementell 10 Cent weniger oder 10% weniger kostet oder nicht. Jetzt sind wir mal ehrlich, wir reden heute in ganz vielen Bereichen über einen inkrementellen Zusatzkosten von null, ja, digitale Produkte. Ja, geht es da nur noch um Effizienz? Geht es da wirklich nur noch drum um Hochskalierung von Einzelprodukten und Standardisierung? Und da ist meine Antwort ganz klar nein, ja. Weil wir heute in ganz vielen Bereichen entweder gewinnen oder verlieren, entweder ein Unternehmen den Bach runtergeht und morgen nicht mehr existiert oder halt am Markt die Führerschaft übernimmt, indem sie sich mit Innovation auseinandersetzt und überlegt, was sind denn eigentlich die größten Probleme, mit denen wir uns heute morgen beschäftigen müssen. Ja? Und jetzt ist schon die Frage, wie viel von diesen von diesem früheren Benefit von diesen starren Hierarchien ist eigentlich in solchen Umfeldern noch vorhanden? Und jetzt ist mir heute ganz wichtig, ja, das beschreiben wir damals auch schon im Buch, aber heute ganz wichtig, wir hängen ja ganz stark in dieser Logik von gut und schlecht. Ist jetzt Hierarchie gut oder schlecht? Ja, und es gibt ja auch diese Bewegung, man müsste eigentlich Hierarchien komplett abschaffen, voll in die Selbstorganisation gehen. Wir reden auch viel über Selbstorganisation in unserem Buch. Aber wenn man jetzt hier ganz sauber ist, weiß man, dass jedes System viele Elemente von Selbstorganisation per se inhärent schon angelegt hat. Ja? Und es geht eher um die Frage, und ich mache das sehr gern immer in einem Bild sehr deutlich, eine Hierarchie ist, wenn man in den Straßenverkehr reingeht, als Analogie ist es das Ampelsystem. Ja? Das ist sehr einfach, sehr effizient, rot, grün, gelb. Jede Verkehrsteilnehmerin und Verkehrsteilnehmer wissen genau, was zu tun ist. Sind Ampelsysteme funktional? Ja, auf jeden Fall. 150 Jahre, funktioniert super, großer Durchlauf, sorgt für Sicherheit und Klarheit. Ja? So, jetzt ist aber die Frage, ja, ist ein Ampelsystem wirklich für jede Art von Verkehr und damit jetzt in unser Organisationskontext zu kommen, ist starre Hierarchie oder generell mal eine stark ausgeprägte, formalisierte Hierarchie für jeden Unternehmenskontext richtig? Oder, um wieder zurück in den Straßenverkehr zu kommen, hilft manchmal sowas wie ein Kreisverkehr vielleicht auch. Ja, und wenn man sich Kreisverkehre jetzt mal wirklich sehr analytisch betrachtet, sind die effizienter, ja, größerer Durchlauf im Durchschnitt, sind sicherer, weniger Unfälle, haben am Anfang ein bisschen höhere Kosten, aber durch das, dass du keine Maintenance hast bei Ampelsystem, ist es sogar günstiger. Ja, und jetzt musst du dir halt die Frage stellen, warum haben wir dann eigentlich im Vergleich zu Ampelsystemen so wenig Kreisverkehre oder in Organisationen, warum haben wir immer noch so eine starke hierarchische Ausrichtung und eigentlich wenig Selbstorganisation drin? Ja? Und da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal ein bisschen dazu, weil ich finde, das ist im Kern was ganz, ganz Spannendes. Ja? Aber wichtig, es geht mir nicht um ein Entweder-Oder. Ja? Es geht mir sehr klar um ein und um ein Was ist funktional. Ja? Und jetzt zu Vera zurück. Wir erleben ja gerade eine Renaissance von starren Hierarchien, von sozusagen wieder mehr Obrigkeitsgläubigkeit, sowohl in Politik als auch in Wirtschaft. Und jetzt kann man das alles verurteilen. Ja? Oder man kann es phänomenologisch betrachten und sagen, warum ist das denn eigentlich so? Ja? Und ein Grund, und das ist sicherlich mannigfaltiger, ist, dass wir in einer extrem unsicheren Zeit leben und die Menschen eine gewisse Ausrichtung brauchen. Ja? Und dann sagen die halt, naja, das kleinere Übel ist dann zumindest, jemand sagt mir, ob es links oder rechts geht. Ja, und daher ist das erstmal nicht verwunderlich und vielleicht auch erstmal gar nicht schlecht. Ja, nur, und da bin ich einfach sehr, sehr kritisch, auch wenn ich mit Organisationen zusammenarbeite, hilft es ihnen wirklich, ist ihre Organisation und ist ihre Führung wirklich so gestaltet, dass sie das erreichen können, was der Kern ihrer Aufgabe in der Organisation ist. Und wir beschreiben in unserem Buch ein bisschen, ja, durchaus auch humorvoll und schreiben, wo LKW gefahren wird und Salat gepflückt wird, müssen wir nicht viel über Agilität und Selbstorganisation reden. Ja, heißt, es gibt ganz klar Bereiche und ich weiß nicht, von wem das Beispiel ist, ich klaue es aber mal, weil ich find's so gut, wenn ich im OP-Saal sitze, dann will ich eigentlich nicht, dass der Chefarzt mit seinen Assistenzärzten sagt, du, habt ihr mal Lust, da ein bisschen rumzuschneiden und gucken, was da rauskommt? Ja, du, da erwarte ich eine Hierarchie, eine klare Ansage, dass dein Chefarzt sagt, der mit seiner ganzen Expertise, wir machen A, B, C, D und dann E. Und nicht jeder macht so ein bisschen was. Ja? So, und mit dem Bild möchte ich einfach zum Ausdruck bringen, wenn du zum Beispiel jetzt an disruptiven Innovationen arbeitest, ja, und dann einen Rahmen schaffst, wo eine Führungskraft ist, die mit ihrer KPI-Struktur und mit ihren 10-Jahresplänen um die Ecke kommt, das wird schief gehen. Ja, weil da arbeiten Leute, die denken nicht in 10-Jahresplänen, und wenn du die in dieses Korsett reinsteckst, dann verlierst du jegliche Innovationsfähigkeit und erstickst sie im Kern. Deswegen ist wichtig zu sagen, es gibt nicht gut oder schlecht und auch Hierarchie ist nicht gut oder schlecht, sondern was ist funktional für die Organisation? Und das kann durchaus einen temporären Blick sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in ein paar Jahren wiederum die Gegen- oder Komplementärbewegung zu eher sozusagen monopolisierter Macht und Führung werden wir wieder irgendwo hinkommen in der nächsten Iteration, wo wieder die Frage entsteht, ja, wie verteilen wir eigentlich Führung wieder stärker? Was sind die Mechanismen? Was muss man eigentlich tun? Was müssen Führungskräfte eigentlich können, damit das überhaupt möglich ist? Ja, weil das Ganze halt sehr rhythmisch ist und sich einfach auch gewissen Wirtschaftszyklen und durchaus dem Zeitgeist ein Stück weit anpasst.
Ja, kann ich also unterschreiben. Ich musste ein paar Mal schmunzeln, weil so viele Parallelen gerade da sind. Also dieses Beispiel mit dem OP-Saal finde ich ganz treffend. Kai Marian Pukal, wirst du wahrscheinlich auch, sagt dir vermutlich auch was. Kai schreibt jetzt auch in meinem nächsten Buch gerade mit oder hat schon geschrieben. und dann geht er auch in einen anderen Trend. Der hat ein hervorragendes Buch über Selbstorganisation geschrieben und sagt jetzt auch, Struktur hilft. Also das Buch geht um New Work und Resilienz im Wechselspiel. Und Struktur schafft auch Resilienz, weil sie Klarheit gibt und Rahmen schafft. Und gerade so Blaulichtorganisationen, also Rettungssanitäter, Polizei, Militär, sowas, die haben halt klare Strukturen und das entspannt. Und das ist natürlich genau die Differenzierung. Und ich glaube, das ist natürlich unser Common Ground, dass wir sagen, okay, wir müssen ambidextrisch denken, das heißt beidhändig, wir brauchen diese Strukturen, Prozesse, Hierarchien, das klare Regelwerke und Strukturen und Rahmenrichtlinien geht. Und gleichzeitig braucht es auf der anderen Seite diese Agilität, um auf bestimmte Sachen dynamisch agieren zu können. Und was man, glaube ich, jetzt, ohne das jetzt auf eine politische Ebene zu heben, aber systemtheoretisch schon spannend, wenn man sieht, was passiert jetzt, wenn ein Trump bestimmte Sachen selbst entscheiden und regieren will und wie reagiert ein System darauf?
Voll.
Also das heißt, es ist halt eine unterkomplexe Entscheidung, wie Zölle greifen auf einem einfachen Schrittpapier, kann man sagen, oh, dann kriegen wir ja mehr Geld und dann kommt die ganze Komplexität, die hinter, ne, nach Adam Smith, die freie Hand des Marktes agiert, weil es ja keine einfachen Lösungen gibt und es braucht einen Präsidenten, es braucht eine Richtungsentscheidung, gerade in Krisen und gleichzeitig brauche ich dann aber die kollektive Intelligenz des Systems, um nicht gegen Regeln und Normen und Zusammenhänge zu verstoßen.
Total, ja. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Ich meine, da könnte man jetzt nochmal viel, viel tiefer reingehen. Aber auch da wieder aus einer Phänomenperspektive total spannend, was da passiert. Und ich weiß, das ist eine steile These, aber ich glaube schon, dass auch eine Gesellschaft natürlich ein Stück weit, ja, zumindest jetzt in freien Gesellschaften, ja, und das sehen wir ja auch hier in Europa, die Regierung hat, ja, die ein Stück weit dem Zeitgeist auch entsprechen. Ja, und wenn man da jetzt in die Tiefe geht, dann kann man schon gucken und sich die Frage stellen, was wir sehen erstmal, ja, dass es da sozusagen wieder ja, leider immer noch oft sehr männliche, ja, sehr autokratische Persönlichkeiten da wieder vorkommen. Aber was sagt uns das denn eigentlich? Ja, ohne es jetzt erstmal nicht zu bewerten, da hat ja jeder gleich eine. Ich auch, ja. Aber was sagt uns das denn eigentlich über eine Gesellschaft, ja, über einen Zeitgeist eigentlich aus? Und das kann man natürlich genauso auf einer Unternehmensebene tun.
Mhm. Wir haben ja gesagt, okay, wir möchten einmal über das Thema Selbstorganisation, einfach über dein Buch sprechen, weil ich das nach wie vor als Impuls, auch mal so als Gegentrend dem jetzigen wichtig empfinde, und gleichzeitig um das Thema verteilte Führung, ja. Weil das für mich so eine Schnittmenge ja ist, das heißt, einmal, wir haben klar Führung und dann haben wir die Selbstorganisation und dazwischen steht dann für mich so ein Thema verteilte Führung. Aber vielleicht kannst du definieren oder mal erklären, was du unter verteilte Führung verstehst und ja, wo man das sinnvoll wie einsetzt.
Gern. Auch da einen Takt vorweg. Auch da muss man sagen, sprachhygienisch sind wir da auch ganz bewusst ein bisschen offener. Ja, und für mich hat das Thema Selbstorganisation sehr viel mit verteilter Führung im breiteren Sinne zu tun. Ja, weil eine Organisation kann nur sich selber stärker organisieren, wenn ich Führung auch ein Stück weit dezentralisiere und, wie es im Englischen heißt, bring it there where the point of action takes place. Ja, also sozusagen da, wo tatsächlich die Aktion passiert, wo die Kundeninteraktionen sind, wo Innovation passiert, da muss Entscheidung, Führung hin. Ja, so, ich mache es mal an einem konkreten Beispiel. Ich habe letztes Jahr eine Kundenorganisation begleitet, die hat mich angerufen und gesagt, du Daniel, also wir haben ein riesen Führungsproblem hier. Sag ich, aha, wie zeigt sich denn das? Ja, also unsere Führungskräfte sind überlastet, unsere Führungskurse, die haben auch so ein Engagement-Survey, ja, werden jedes Jahr schlechter. Die guten Führungskräfte gehen. Ja, wir haben einige Burnout in der Führungsebene und jeder ist unzufrieden. Ja, der Vorstand bitcht auf die Führungskräfte, von unten kriegen sie eins eingeschenkt, ist echt schwierig, sag ich. Und verstanden, ja, oder nicht verstanden, aber ja, ich höre euch. Und was sagt ihr den Führungskräften bei euch, was ist so die Erwartungshaltung? Wenn du Führungskraft bei euch in deiner Organisation, eurer Organisation wirst, was ist die Erwartungshaltung? Ja, ich sagte, warte mal, das zeige ich dir, weil das haben wir aufgeschrieben. Ne? Das haben wir ganz gut dokumentiert. Dann kam eine PowerPoint hoch und da waren 14 unterschiedliche Führungsrollen. Sagen, das ist ganz einfach, bei uns sind diese 14 Rollen. Das muss jede Führungskraft ausüben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, also ich glaube, da musst du echt da mit jemand anderem sprechen, weil, also wenn das Problem ist, dann, wenn das eure Realität ist, dann weiß ich gar nicht, was das Problem ist, weil das hört sich eigentlich eher nach einem Teilzeitjob an, was die Führungskräfte da haben. Ich sage, ja, also Schritt zur Seite, wenn das die Erwartungshaltung an eure Führungskräfte ist, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass die tagtäglich von jedem in der Organisation enttäuscht werden. Ja, und jeden in der Organisation auch enttäuschen, weil das ist einfach weit, weit weg von dem, was realistisch und irgendwie auch noch machbar ist. So, das nächste halbe, dreiviertel Jahr haben wir tatsächlich angefangen, ja, Führung in der Organisation so zu gestalten und zu verteilen, dass wir einmal in eine Entlastung der Führungskräfte kommen, aber auch in einem, ich mag das Wort eigentlich nicht sehr gern, ja, aber in einem sozusagen Empowern des gesamten Systems, ja, auch kommen, heißt, dass die Menschen einfach auch mehr bereit sind, willig sind, aber auch befähigt werden, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, und das ist wiederum ja nicht nur auf der Verhaltensebene, sondern sehr stark auf der Strukturebene. Also haben wir erstmal angefangen und diese 14 Rollen genommen. Dann habe ich gesagt, in dem ersten Workshop, wo könnten wir uns denn am ehesten vorstellen, dass man das nicht mehr die designierte Führungskraft, die den Titel VP, SVP, Director hat, sondern das stärker auch verteilt ins Team wird. Und so haben wir angefangen in dieser Reise, ja, und bis hin zu, dass die in manchen Organisationen tatsächlich eigentlich nur noch 3-4 Kernrollen dieser Führungskraft übrig geblieben sind, ja. Und das hört sich jetzt auf dem Papier alles ganz leicht an, wenn man sagt, ja, dann verteilt man die halt ein bisschen in die Org, dann kriegt die halt ein bisschen mehr Verantwortung, die ein bisschen weniger. Aber, und deswegen fasziniert mich tatsächlich diese Arbeit so, ja, weil genau wenn du da anfängst und das Mandat hast, da daran zu arbeiten, dann wird es total spannend, ja, weil dann bist du nicht mehr auf einer, ich schreibe jetzt formell die Führungsrollen ein bisschen anders und nimm ein paar Verantwortlichkeiten raus, sondern dann bist du sehr, sehr schnell auch auf einer psychodynamischen Ebene, ja, weil die größte Barriere oder die größten zwei Barrieren waren folgende. Barriere 1, Menschen, die in diesen Rollen waren, obwohl sie total überlastet waren, ja, und obwohl sie auch gemerkt haben, sie werden niemandem mehr gerecht, mussten ja loslassen. Ja, das heißt, ganz oft sind die Menschen so stark mit ihrer Führungsrolle und ihrer Identität in dieser Führungsrolle verbunden, dass jegliches Verändern der Führungsrolle zu einem Identitätsverlust, ja, oder zu einer Identitätsveränderung geführt hätte und hat. Und das schmerzt erstmal. Ja, das ist nicht trivial und hey, jetzt gib einfach den Leuten ein bisschen mehr Verantwortung, sondern viele haben sich dann die Frage gestellt, und dann kommen natürlich auch Ängste raus. Ja, also warum verdiene ich dann eigentlich noch mehr als die anderen, wenn ich ja die Verantwortung sehr stark aufgeteilt habe? Und braucht's eigentlich dann mich als Person in der Rolle eigentlich überhaupt noch? Und was passiert denn, wenn mein Team das gar nicht kann? Ja. Und die zweite Schwierigkeit war, jetzt geht man ja davon aus, und dieses Implikat finde ich sehr gefährlich, dass die Menschen einfach mehr Verantwortung übernehmen wollen, ja, und alle sagen, ja, juhu, ja, ich möchte Führung auch, ich möchte auch mehr führen. Das sagen zwar Leute ganz schnell, und viele Leute, nicht alle, aber viele Leute sagen das ganz schnell. Und wenn dann wirklich sozusagen auf dem Tisch diese Rolle oder diese Verantwortung liegt, dann sagen die, ja, so habe ich es jetzt nicht gemeint, ja. Also das heißt, ich wollte ein bisschen mitquatschen, aber die Verantwortung, wenn es dann heiß hergeht, die soll immer noch die Führungskraft tragen. Drum sind Führungskräfte ja auch ganz oft eine Projektionsfläche für Sündenböcke, ja, oder für sozusagen Missstände. Genau, Missstände. Und das ist auch sicherlich ein Stück weit ein Teil der Rolle. Aber gleichzeitig, und da vielleicht noch ein kleiner Exkurs, ich habe das am eigenen Leib total miterlebt. Ja, ich habe sehr stark versucht, und nicht aus einem Trend heraus, sondern weil ich das für notwendig erachtet habe, in meiner Organisation damals Führung stärker ins Team reinzugeben. Ja. Und ich habe zum Beispiel angefangen, ich habe gesagt, ganz ehrlich, Leute, ich muss doch bei einem Recruiting nicht mehr dabei sein. Ja, das ist, ihr habt mit der Person dann viel mehr zu tun, wie ich am Ende des Tages, dann trefft doch ihr bitte die Entscheidung. Ja, ich kann gerne auch ein Interview führen. Und ich heute noch bildlich, ja, ich sitze in diesem Raum und wir hatten Sechs-Augen-Prinzip, also wir hatten drei Leute, haben die Person interviewt und dann haben wir Zettel umgedreht, ja, und jeder raufgeschrieben, ja, nein, ja, oder Veto. Und dann haben wir aufgedeckt und die beiden anderen im Team, die haben pro Person gestimmt, ich kontra. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Sag ich, naja, wenn ihr pro stimmt, dann kommt die Person ins Team. Ja, aber du bist ja kontra. Sag ich, ja, aber ich habe gesagt, ich bin eine Stimme bei euch. Ja. Und dann, und diesen Ausspruch, ich bringe den öfter, weil der bei mir tatsächlich noch so lebhaft vorhanden ist, dann habe ich gesagt, ja, but Daniel, that decision is above my pay grade. Ja, also heißt, am Ende des Tages, ja, werde ich nicht dafür bezahlt und möchte ich diese Verantwortung eigentlich gar nicht tragen. Und diesen Prozess, ja, jetzt zurück zu dieser Kundenorganisation, diesen Prozess von Verantwortung und Führung und Führungsrollen abgeben und die auf der anderen Seite aufzunehmen, das ist ein ganz, ganz feiner Prozess, der Zeit braucht, der Raum braucht, der Vertrauen braucht, der Experimentiermöglichkeiten braucht, weil ansonsten kriegst du das nicht hin. Ja? Und drum schaue ich sehr, 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 sehr argwöhnisch auf diese ganzen Versuche, die, man liest ja immer so, gerade Bayer, ja, wir wollen jetzt irgendwie 5 Hierarchieebenen rausnehmen oder 3 Hierarchien rausnehmen und geben einfach den Leuten mehr Verantwortung. Ja, ganz ehrlich, die Menschen sind in gewissen Systemen sozialisiert, wo sich's nicht gelohnt hat, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist wie wenn ein Kind einmal auf die Herdplatte fasst. Wenn es ganz mutig ist, macht es ein zweites Mal, aber ein drittes Mal nicht mehr. Also es lohnt sich gar nicht, sozusagen rein systemstrukturell eigentlich mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das, und jetzt sind wir bei dem Thema Verlernen, ja. Die eine Seite muss verlernen, was Hierarchie in ihrem alten Bild und Weltbild und ihrem Narrativ bedeutet. Und die andere Seite, nämlich die Leute, die diese mehr an Verantwortung aufnehmen müssen, müssen auch Hierarchien verlernen. Ja, weil wir haben natürlich in vielen Organisationen auch eine sehr fundamentale Hierarchiegläubigkeit entwickelt, ja, wo ich genau weiß, ich darf nie meinen Chef überspringen und zum Chef gehen und ihm eine E-Mail schreiben, muss ich immer den erst vorher fragen, muss ein Pre-Alignment von irgendeinem Vorstandsmeeting machen. So sind die Menschen in diesen Organisationen sozialisiert. Und in dem Spiel habe ich, letzter Satz noch, viele Jahre halt auch mitgespielt, ja. Und deswegen bin ich heute so enthusiastisch zu sagen, wir müssen halt anfangen, auch die Spielregeln zu ändern und uns nicht immer Gedanken zu machen, ob wir jetzt den einen oder anderen Player austauschen oder versuchen, den Player noch ein bisschen an seiner Technik rumraffinieren zu lassen, sondern wir müssen wirklich die Rahmenbedingungen, den strukturellen Rahmen in der Organisation ändern, wenn wir wirklich Transformationen und auch Kulturveränderungen in Organisationen möglich machen wollen.
Ja, da würde ich ein paar Impulse mit reinsetzen, was ich ganz spannend fand. Ich habe als ich Staats- und Sozialwissenschaften studiert habe, mal in Soziologie eine Arbeit geschrieben oder in Wirtschaftspsychologie. Und da ging es darum, dass in der DDR kaum jemand in eine Führungsposition gehen wollte. Denn es gab quasi sozialistische Gehälter, das heißt, die Spannbreite war sehr überschaubar. Das heißt, du hast kaum mehr Geld gekriegt als der einfache Arbeiter, wenn du in eine Führungsposition gegangen bist. Das hat aber dazu geführt, dass natürlich keiner mehr Verantwortung übernehmen wollte, wenn das nicht irgendwo, ne, ich sag ja oft, ein hohes Gehalt ist ja oft auch ein Schmerzensgeld, mehr Verantwortung zu übernehmen bei gleichzeitig nicht großer steigender Entlohnung. Und jetzt übertragen auch auf dein Beispiel, weil ich habe es ja selber, ich habe in einer Transformation eines Medizintechnikunternehmens, habe ich ja auch genau diese Transformation von Verantwortlichkeiten gemacht, weil ich bin in der Rolle auch irgendwann zusammengebrochen, weil es zu viele Rollen, Verantwortlichkeiten waren. Ich in den Sachen einfach fachlich auch nicht kompetent genug war, weil die Branchen einfach oder die Bereiche viel zu interdisziplinär waren, als dass ich eine kluge, begründete Entscheidung treffen konnte. Und dann habe ich genau diese Prozesse gemacht, habe Leute mit in die Vorstellungsgespräche geholt, weil ich gesagt habe, ihr seid die Entwickler, ich bin kein Entwickler, ich kann nicht sagen, ob der was drauf hat oder nicht. Ich kann sagen, ob mir die Nase passt oder nicht, aber das ist jetzt kein entscheidender Faktor. Und was ich als ein sehr, sehr hilfreiches Tool, vor allem für die Zuhörerinnen jetzt, nicht für dich unbedingt, empfunden habe, ist diese Delegationsmatrix.
Super.
Das heißt, stellt euch vor, ihr baut in der X-Achse auf Person XY, welche Aufgaben gibt es? Urlaub zum Beispiel bestimmen. Wer kriegt wann Urlaub? Und dann, auf der X-Achse ist quasi oben, sieht man 0 bis 10, so eine Skala. Wie stark bin ich dafür, dass du das entscheidest oder dass ich das entscheide? Und dann zum Beispiel Urlaubsplanung. Weil Urlaubsplanung für 60 Leute zu sagen, wer wann in Urlaub geht, klärt das erstmal selber untereinander. Und erst in den Streitfällen, wo es nicht klar ist, dann entscheide ich, weil das ist Aufgabe einer Führungskraft, um unliebsame Entscheidungen zu machen. Aber wenn man so ein paar Rahmenrichtlinien gibt, wo man sagt, okay, halt das Telefon muss immer besetzt sein, egal wann, als ganz einfache Regel. Und nur dann zu entscheiden. Und das ist ein Prozess, fand ich ganz spannend. Und dann ist aber auch spannend zu sehen, bei unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, wer wie viel Verantwortung übernehmen will. Und das, jetzt gehe ich wieder auf das Beispiel, was du gesagt hast. Mhm. Ja, Danny, du kriegst aber 600 Euro mehr als ich dafür, dass du das und das machst. Jetzt gibst du mir mehr Verantwortung, mehr Entscheidungsfreiraum, aber entscheide du, ich will damit nichts zu tun haben. Also man möchte diesen Sündenbock auch haben, zu sagen, ey, der hat mir den Urlaub nicht gegeben. So.
Klar.
Und das sind unterschiedliche Parameter. Und das ist genau, was du gesagt hast. Das war auch mein Erfahrungswert in der Praxis. Das ist ein ganz feinstofflicher Prozess, den man mit ganz viel Kommunikation begleiten muss, damit es einfach gelingt im Team und das System nicht zersprengt. Und gleichzeitig macht es das System agiler und auch resilienter, weil du weniger Störungen hast, wenn du das harmonisiert abgeglichen kriegst.
Voll, voll. Ja, darf ich zu dem Entscheidungsthema noch was sagen, Daniel? Das finde ich super spannend, was du gerade gesagt hast. Ja, und ich finde, Entscheidung ist so ein zentrales Thema in der Organisation, ja, und hat wiederum auch sehr, sehr viel mit dem Thema Führung zu dezentralisieren und Selbstorganisation zu tun. Wenn du eine Organisation formell dir anguckst und sagst, ja, also für dieses Thema hat der Dani die Entscheidungsgewalt und Macht und für die andere der Daniel, ja, dann ist das erstmal formal recht einfach und dann reden wir über Interfaces, ja, rein Formalstruktur, du hast diese Rolle, damit dieses Mandat, ich habe die andere Rolle, damit dieses Mandat. So, jetzt gibt sicherlich Dinge, die sind sehr, sehr klar, die liegen bei dir, die liegen bei mir. Der zweite Schritt ist jetzt zu sagen, was ist denn eigentlich, wenn das nicht so klar ist, ja, und fängst du jetzt an und versuchst jede einzelne Ausnahme zu beschreiben, ja, wenn A das und B noch das dazu und C vielleicht noch das, dann Dani oder sonst Daniel. Ja? Oder du lernst von Interface zu Interaktion zu kommen. Das heißt, welche Kommunikationsmuster üben wir beide ein? Ja? Dass wenn wir uns nicht einig sind, ja, Klammer auf, sowas wie Disagree and Commit, ja, sowas wie, wie gehe ich denn eigentlich mit Consent um, bis hin zu, und das ist jetzt sozusagen die Ausbaustufe und wahrscheinlich für mich so der die hohe Kunst, von Interface über Interaktion zu Interplay zu kommen. Ja, und mir gefällt das Wort Interplay insofern sehr gut, weil das hat sozusagen was weniger Technisches drin, sondern eher sozusagen dieses Spielerische, weil das kannst du nirgends festlegen. Ja, das müssen wir beide gucken, wie wir uns da eingrooven. Ja. Und in Organisationen und auch bei dem ganzen Thema Selbstorganisation konzentrieren wir uns sehr, sehr stark auf die erste, manchmal noch auf die zweite Dimension. Ja. Und wenn du sowas wie agiles Manifest und so anguckst, dann ist das ja ein Versuch, so viel wie möglich formell wieder festzuschreiben, ja, sozusagen, dass es klar ist in Handbücher und wieder überformalisieren, ja, versus zu überlegen, also wie gehen wir da eigentlich miteinander um, wie gehst denn du damit um? Klaus Eideschink, den du ja auch schon oft da hast, da gehabt hast, sagt immer, ganz wichtige Kompetenz, die Verliererkompetenz. Ja, also willst du, kannst du auch gut verlieren, weil du sagst, ja, ich bin gar nicht happy mit dieser Entscheidung, aber ich glaube, für das Gesamtsystem ist das das Bessere, ja. Und ich gehe bewusst diesen Schritt zurück, ja, und verliere, ja. Und dieses Interplay finde ich halt so, so wichtig. Und das versuche ich sozusagen, mit meinen Kundenorganisationen, wenn es um das Thema Entscheidung geht und Verteilung von Führung, einzuüben und denen Erfahrungen damit machen zu lassen und zu merken, das kann sich dann, ja, wie das Wort Player auch heißt, durchaus auch spielerisch und leicht anfühlen, versus ich versuche alles vorzustrukturieren in einer Welt, wo sich halt die Parameter jeden Tag auch ein Stück weit ändern, was einfach zu nichts führt, ja, und was die Menschen einfach fundamental frustriert jeden Tag.
Ich nehme nochmal, weil jetzt sind gerade zwei Wörter, ich habe gerade wieder zwei Neuronen verknüpft. Wir hatten nämlich vorhin so ein bisschen, dass man auf bestimmten Ebenen was entscheiden soll, wo auch die Kompetenz liegt, hast du gesagt. Und jetzt hast du das Play. Und weil ich entwickle gerade für die Akademie der Genossenschaften in Montabaur, wo Bankenwesen quasi heimisch ist. Die haben als Vorstandsvorsitzenden jetzt einen ehemaligen General, Boris Nandt. Und für die entwickle ich gerade einen Workshop und da geht es um das Führen mit Auftrag. Das heißt, es ist ein militärisches Führungsprinzip, wo man sagt, okay, die Entscheidung wird dort getroffen, wo der Führer vor Ort ist, der alle Rahmenbedingungen kennen muss. Das heißt, man muss ihn enablen, um zu sagen, okay, du musst die Straße sperren, aber was ist das Ziel der übergeordneten Führung? Warum soll diese Straße gesichert sein? Warum soll da ein Checkpoint hin? Und er kann vor Ort entscheiden, wie er den Auftrag ausführt. Aber er muss wissen, was das Gesamtziel ist, wo es hingeht. Und das entwickle ich jetzt quasi, weil du sagst Play, mit Lego, so ein bisschen als situatives Spielen, damit man lernt, diese situativen Kompetenzen zu haben und gleichzeitig in der ambidextren Organisation, das heißt, es gibt eine Hierarchie, der Chef hat eine Idee, er weiß, wo es hingehen soll, wie setzt man das um? Und das entwickle ich gerade. Und das ist aber genau das, was ich so schön finde. Es hat was Spielerisches, es hat was mit Gestaltungsspielraum, aber es gibt trotzdem noch einen Rahmen, einen Auftrag und ein Ziel.
Super, genial. Ja, total spannend. Danke.
Wir haben uns schon verquatscht, ne? Es ist schon. Ich habe noch 25 Fragen hier, davon habe ich noch keine gestellt. Gibt's aber jetzt mal spontan so einen Impuls, wo du sagst, Mensch, Danny, das ist mir gerade ein Beispiel, was mich gerade total beschäftigt.
Ja, gibt's viele auch, sag ich mal, außerhalb dem Thema Hierarchien. Was mich persönlich sehr beschäftigt, ist gerade die Frage von Konflikten, ja, wie Organisationen auch mit Konflikten umgehen. Ja,
kann das sein, dass der Klaus Eidenschink eine Rolle spielt?
Nee, gar nicht.
Nee, gar nicht.
Nee, das ist rein zufällig, ja. Rein zufällig. Ja, ist für mich und vielleicht da ja auch zwei Takte dazu. Ich sage mal biografisch ist für mich das Thema Konflikte lang verknüpft gewesen mit einer Bewertung von schlecht. Ja, ich komme aus einem Trennungshaushalt. Ja, meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Für mich war Konflikte immer sozusagen negativ konnotiert. Und das ist sehr, sehr ungünstig, wenn du in eine Führungsrolle kommst. Das habe ich auch gemerkt. Das tat ziemlich weh. Ja. Und auf der persönlichen Entwicklungsschiene habe ich da zwei Jahre tatsächlich mich sehr tief damit auseinandergesetzt und glaube ich kann heute ganz, ganz anders auf Konflikte schauen und kann nicht nur Konflikte als etwas erstmal Neutrales sehen, sondern durchaus auch als was sehen, was sehr, sehr produktiv und hilfsam und heilsam für eine Organisation ist. Und deswegen auch da wieder zu dem Blick von zum Punkt von vorher, manchmal musst du als Berater Konflikte auch schüren, ja, und bewusst Konflikte nicht nur zudecken. Ja, das ganz oft sieht man ja selber auch, versucht ein Berater dann gleich zu mitigieren und sagen, ja, das ist ja gar nicht so ein Thema, jetzt kommt mal klar und so. Nee, manchmal ist es total gut, die Fetzen fliegen zu lassen, ja, weil man daraus natürlich ganz, ganz viel lernt. Und deswegen ist das für mich gerade so ein virulentes Thema als Organisationsgestalter und Berater zu gucken, wie ich eigentlich Konflikte in der Organisation sehr gut besprechbar erstmal mache, ja, weil Organisationen sind um Konflikte herumgebaut. Ja? Also wenn eine Organisation keine Konflikte mehr hat, ist sie entweder pleite oder braucht sie als solches nicht mehr. Ja? Weil eine Organisation im Gegensatz zu einem Individuum halt immer sowohl als auch gleichzeitig tun kann. Ja? Ein Mensch kann nur links und rechts laufen, eine Organisation kann links und rechts laufen. Ja? Und dadurch ergeben sich natürlicherweise Konflikte, ja? Weil ein Vertrieb hat ein anderes Ziel wie eine Produktion. Das ist auch gut so. Ja? Das ist ja bewusst so angelegt im System. Und ich merke einfach sehr, sehr stark, dass mit dieser Vorstellung und dieser Annahme, ja, dass wir zum Beispiel auch Transformation, gibt es ja auch so Bücher dazu und Leute schreiben darüber, Transformation konfliktfrei gestalten. Da lacht, da schmunzelt ich drüber, weil also dann mache ich entweder gestalte ich sie nicht, ja, oder habe ich nicht verstanden, was eigentlich Konflikte sind. Das funktioniert natürlich nicht, ja. Und ich finde es heute ein total wichtiges Instrument, ja, auch in der Organisation und ganz viel in der Teamentwicklung tatsächlich, weil ich aktuell eher zufälligerweise als Qua Design viel Teamentwicklung von Führungsteams mache, der Umgang mit Konflikten. Ja, und da hilft's halt auch ganz klar, mal diesen Schritt zurückzumachen, das ist also vorhin, was wir vorhin gesprochen haben, um mal auf Pause zu drücken und sagen, schaut mal, da ist jetzt ein Konflikt im Raum. Was ihr macht, ist, ihr schiebt den einfach zur Seite, ja, und schiebt den raus aus dem Raum, aber ich kann euch eins sagen, der Konflikt ist dadurch nicht weg. Entweder habt ihr den Konflikt gerade in die Zukunft verschoben, ja, da muss entweder jemand anders auslöffeln oder euer älteres Ich, oder ihr habt's in die Organisation reingespielt, ja, ohne dass ihr euch bewusst seid, und jetzt müssen es die armen Leute da 1, 2, 3, 4 Ebenen tiefer unten austragen, ja, oder ihr habt sozusagen einen Sachaspekt einfach mal negiert, ja, und der wird euch wieder auf die Füße fallen, ja, also you better deal with the conflict, ja, und auch da wiederum sehr spannend den Gedanken, dass du Konflikte eigentlich nicht löst, sondern dass du lernst, in denen zu navigieren, auch für mich sehr, sehr erleichternd, ja, und sehr befreiend, und das den Führungskräften einfach auch mal so zu spiegeln und zu sagen, ihr werdet Konflikte nicht komplett lösen, sondern ihr werdet einfach hoffentlich besser darin werden, mit ihnen gut umzugehen. Ja, weil auch das wissen wir, wenn wir einen Konflikt versuchen zu lösen und eine Problemlösung herbeigeführt haben, dann ergibt sich dadurch ein anderes Lösungsproblem, ja, das hoffentlich etwas leichter zu ertragen ist wie das, was du vorher hattest, und dann habt ihr einen Fortschritt gemacht, ja. Aber gebt euch nicht der Illusion hin, dass ihr versucht, einen Konflikt zu lösen und der tritt dann nicht mehr auf. Ja, der wird wiederkommen. Das ist wie beim menschlichen Körper. Ja. Ich kann, wenn ich tatsächlich irgendwie ein wirklich körperliches Problem habe, kann ich natürlich erstmal ein paar Medikamente nehmen, um das Symptom wegzumachen. Ja, aber da habe ich den körperlichen Konflikt nicht gelöst, ja, sondern den habe ich halt verschoben, wahrscheinlich in die Zukunft oder in eine andere Körperregion in dem Sinne. Ist daher Konflikte, ja. Ja, als Thema.
Ja, finde ich spannend, auch also aus meiner Erfahrung, gerade wenn wir uns im Executive Coaching bewegen. Ich habe das mal bei einer Beratung von einer Firma gehabt, Senior-Gesellschafter und Junior-Gesellschafter, also Senior im Sinne des Lebensalters, also Familienunternehmen. Der Vater wollte in Rente gehen, der Junior hat das Unternehmen geführt, beide waren aber als geschäftsführende Gesellschafter noch im Unternehmen, und da gab es natürlich extreme Spannungen, und das waren Multikausale, auch durch die vielen Rollen. Du hast einmal die Vater-Sohn-Rolle, du hast Anteilrolle, du hast eine Gründerrolle, also ganz viele Konflikte. Und wenn das natürlich beides zwei geschäftsführende Gesellschafter sind, darunter ist eine ganze Organisation, ist die Hebelwirkung dieser Machtkämpfe natürlich extrem. Also bei der Bundeswehr haben wir es immer Krieg der Sterne genannt. Sterne im Sinne von, was haben die auf der Schulter? Und das ist natürlich heftig, wenn du diesen Konflikt nicht auf dieser Ebene lösen kannst. Also deswegen finde ich so Executive Coaching so wichtig, weil das Individuum ist immer wichtig und zentral, aber darunter sind halt 150.500 XY Leute, die quasi diesen verdeckten Kampf auch verdecken müssen, weil sich dann automatisch Silos bilden, und Loyalitätskonflikte sich aufzeigen. Und das ist halt lähmend für eine Organisation, weil man nur noch mit Politik beschäftigt ist und nicht mehr mit der Lösung des eigentlichen Themas, weil man aufgrund eines sozialen Konfliktes quasi eine Hierarchie und ein systemimmanentes Problem schafft. Und deswegen ist das, was du sagst, so total spannend. Und diese Zielkonflikte, die habe ich ja ständig mit viel in der Pharma, ne? Quality und Vertrieb. Ist ein systemimmanenter Zielkonflikt, den kriegst du nicht aufgelöst. So. Nee, aber du musst ihn halt moderieren und immer ansprechen und immer wieder Lösungen versuchen zu finden.
Genau, absolut.
Spannend. Hast du noch einen Punkt, wo du sagst, Danny, zu dem Thema verteilte Führung, Selbstorganisation muss noch etwas gesagt werden, oder sagst du, nö, ich finde eigentlich, wir haben schöne Themengebiete touchiert und sind soweit fein?
Ich glaube, den Aspekt können wir abhaken.
Cool. Ich fand auch viel befruchtend und ich fand, glaube ich, viele gute Impulse auch für die Zuhörerinnen drin, so aus unterschiedlichen Bereichen mal, und vor allem so ein bisschen die Wirkungszusammenhänge der unterschiedlichen Themenbereiche zu verstehen, fand ich das ziemlich zielführend. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Ja, stolz ist ja vor allem in unserem Kulturraum immer so ein schwieriges Wort, gell? Ich glaube, ich bin rückblickend happy damit, dass ich für mich so einen Weg gefunden habe, mit Karriere umzugehen. Ja, was meine ich damit? Ich bin heute selbstständig seit 4 Jahren und ich bin glücklicherweise in ein paar Kundenprojekten oder mit Kundenorganisationen unterwegs, die ich länger begleiten darf. Und das macht mir auch Spaß. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung, nicht mehr irgendwie wie der weiße Ritter da reinzureiten, auf seinem Schimmel einen Tag einen Workshop zu machen, dann wieder raus. Ja, das mache ich ungern, ja, weil ich einfach merke, ich kann, glaube ich, einer Organisation mehr helfen, wenn ich länger dabei bleiben kann. Ich habe vorher in 3 sehr großen und prominenten Organisationen so in Deutschland und im DAX-Umfeld gearbeitet, mit, wie du vorhin auch gesagt hast, ganz unterschiedlichen Kulturen. Aber ich habe für mich immer, man muss wissen, Autonomie ist für mich einer meiner Hauptwerte. Ja, und jetzt kann man sagen, aha, wie hast du dann 15 Jahre im DAX-Unternehmen ausgehalten? Das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, ich habe mir einfach immer Autonomiefreiräume geschaffen und die auch bekommen, ja, dank meiner Führungskräfte und das Vertrauen, das in mich gegeben wurde. Ich bin insofern ganz happy damit, dass ich glaube, mein Berufsleben habe ich immer als Assignments gesehen. Ja, also ich habe nie, und das möchte ich gar nicht werten, aber ich habe nie gesagt, ja, ich möchte jetzt mit dieser Firma die nächsten 10 Jahre arbeiten, sondern ich bin da rein, habe geguckt, was für Möglichkeiten sich ergibt, ja, und ich habe das immer als so ein größeres Projekt, ein größeres Assignment gesehen. Und wenn ich das Gespür hatte, jetzt ist spannend, was anderes zu machen, jetzt ist auch meine Lernkurve wird ein bisschen flacher, ja, mich wieder ins kalte Wasser rauszuwerfen, ja, und jeder, der das mal gemacht hat, der eine gewisse Zeit bei einer Organisation war, dann in eine andere reingekommen ist, das schmerzt erstmal am Anfang, ja, weil auf dich hat keiner gewartet, ja, also die Leute hinterfragen dich erstmal wieder neu, du musst beweisen, dass du überhaupt hier irgendwie einen Wert für die Organisation hast, du wirst mit ganz neuen Kulturparametern konfrontiert, du musst erstmal gucken, ob du hier eigentlich funktionierst in diesem System, ja, und da bin ich eigentlich ganz happy. Warum bin ich happy? Weil mir das einfach einen sehr breiten Blick auf diese Organisationswelt gegeben hat und mir in kurzer Zeit einfach sehr, sehr viel ganz unterschiedliche Organisationstypen, Kulturtypen, die ich erleben durfte, ja, und wo ich nicht nur mal kurz reinblicken durfte, sondern wo ich eine gewisse Zeit dann einfach auch Teil von diesen Organisationen war. Und das hilft mir heute in meiner Arbeit einfach massiv. Und ich glaube, so diese Unabhängigkeit behalten zu haben und diesen hohen Grad an Autonomie, da bin ich rückblickend sehr, sehr happy versus jetzt, was weiß ich, 20 Jahre in der gleichen Organisation. Und auch da gibt's sicher sehr gute Gründe dafür. Nur war es nie mein Weg, ja, und mit dem bin ich aber eigentlich ganz, ganz zufrieden.
Ja, kann ich sein. Mein Hauptmotiv ist Unabhängigkeit, von daher. Und dann 14 Jahre Bundeswehr klingt auch erstmal wie ein Widerspruch. aber es ist genau, die sage ich auch immer, kämpft eure Autonomie frei, schafft euren Gestaltungsspielraum, Jobcrafting, guckt die richtige Position an. Ne? Also auch wenn man als sehr autonomer kann man im Konzern sehr glücklich werden, wenn man die richtige Position hat.
Absolut.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Boah, da gibt's viele. da gibt's sehr viele. Also eine ganz profane, so unsinnig das in der heutigen Zeit klingen mag, Sprachen zu lernen, aber ich fände es einfach schön, Italienisch lernen zu dürfen und mein Französisch wieder etwas aufzupolieren. Hab gemerkt, das ist ganz schön eingerostet. Ich glaube, das wäre so ein Thema. Jetzt Fähigkeit Richtung eher so im Kern meines Berufs ist, glaube ich, noch meine Empathie zu nutzen, die ich habe, ja, und um Datenpunkte und Observationen in der Organisation und bei Menschen wahrzunehmen und die übersetzen zu können in sehr, sehr wirkungsvolle, in Anführungszeichen, Interventionen. Ja. Und warum sage ich das? Ist ein Problem eines Beraters, und ich glaube, das hat jeder, das kennst du vielleicht auch, wir haben vorhin kurz dazu gesprochen, wenn man sich sehr, sehr schnell mit dem Problem des Kunden, der Kunde identifiziert, hat das eine gewisse Gefahr in sich, ja, weil ich bin dann nicht mehr distanziert genug, damit ich wirklich diesen unabhängigen Blick habe, ja, und ich kann auch, wenn es ganz schlecht läuft, diese Neutralität nicht mehr so bieten. Und ich finde, bei mir war lang so in meinem Kopf oder meinem System so der Widerspruch, naja, entweder habe ich halt ein hohes Empathievermögen, ja, und kann mich dann auch voll reinsteigern in das, was beim Kunden gerade anfällt und versucht, ihnen zu helfen, ja, mit meiner Dienstleistungsart, oder ich verliere die Verbindung zu den Menschen, wenn ich einfach der kühle Berater bin. Ja, und diesen Widerspruch, den ich lang in mir getragen habe, der löst sich so langsam auf, ja, und der ist, glaube ich, für mich ganz, ganz zentral und ganz wichtig, ja, nämlich die Verbindung zu den Menschen, zu der Organisation zu behalten und gleichzeitig die notwendige Distanz zu haben, diesen sozusagen Rücken des Stuhls immer den Stuhlrücken immer zu spüren, um die Organisation gut zu begleiten. Ja, ich glaube, das wäre eine Fähigkeit, da gibt es noch eine große Lernkurve, die da vor mir liegt. Aber ich glaube, über das Thema Fähigkeit, da könnte man noch lange reden, weil es gibt viel, viel mehr, was ich nicht kann und gerne kennen würde, als was ich wirklich kann. Ja.
Was auf jeden Fall eine anspruchsvolle, ambitionierte Fähigkeit, die du gerne haben möchtest. Ja. Ich glaube, es ist auch nicht ganz zielkonfliktfrei. Aber es ist ein anderes Thema. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Das ist eine Scheißfrage. Nee, ich glaube, du liest wahrscheinlich mit deinen Podcasts und deiner Podcaster-Rolle noch viel, viel mehr Bücher wie ich, aber ich verschlinge auch sehr viele Bücher und ich glaube, ich kann die Frage gar nicht gut beantworten. Ja, weil da müsste ich, glaube ich, so, welcher Kategorie sprechen wir? Ja, in sozusagen, und deswegen, ich beantworte die Frage mal ein bisschen anders. Ja. Mein erstes Buch habe ich so, das ein bisschen in die Richtung geht zu meiner Arbeit, die ich heute mache, ja, nämlich Change, Transformationsbegleitung, Führungsentwicklung und so, war Who Moved My Cheese von Spencer Johnson. Ja, und warum würde ich sagen, habe ich das Buch so geprägt? Weil da steht ein Satz, wer das kennt, da laufen ja Mäuse so durchs Labyrinth und dann stehen da tolle Sprüche, ja, an den Labyrinthwänden. Und ein Spruch heißt da, what would you do if you wouldn't be afraid? Also was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ja. Und das ist wirklich eine Leitfrage, die ich mir sehr, sehr ernsthaft gerade an sehr wichtigen Entscheidungspunkten, Wegkreuzungen in meinem Leben gestellt habe. Und deswegen hat das Buch und zumindest diese Frage, die da auch sehr stark hängen geblieben ist, für mich ein sehr, sehr zentraler Charakter. Und jetzt kommt vielleicht eine komische Antwort auf deine Frage, aber du hast gefragt, was mich geprägt hat, tatsächlich mein eigenes Buch, und damit meine ich gar nicht inhaltlich, weil ich sagen will, dass das Buch so toll ist, sondern das zu schreiben. Ja, weil absolut. Erstens, wer Bücher schreibt, muss sehr viel Bücher lesen. Das ist zumindest mein Glaubenssatz. Ja, und deswegen hat mich das schon mal sehr geprägt. Und tatsächlich sich damit mal zu konfrontieren, zu sagen, also so ein LinkedIn-Post ist schnell geschrieben, ja, aber irgendwie ein vernünftiges Buch, und das war sicherlich der Anspruch, den Lennart und ich da hatten, das hat uns schon geprägt. Ja, und da hatten Lennart und ich auch zum Thema Konflikte durchaus immer wieder, ja, die Frage, gehen wir jetzt hier mehr links, mehr rechts? Ja, und wir haben, glaube ich, 1000 Seiten geschrieben und am Ende 250 veröffentlicht, ja, und das war ein sehr spannender Prozess, der mich sehr geprägt hat, so unter der Überschrift Buch.
Ja, also gehe ich nur mit, deswegen macht Bücher schreiben so viel Spaß, finde ich, weil man sich mit so vielen Theorien, Modellen und anderen Sachen auseinandersetzen muss, um dann drei Seiten zu schreiben zu einem großen Themenkomplex, der dann aber fundiert und pointiert ist, aber die Arbeit dahinter, dass hinter drei Seiten dann 30 andere Bücher gegebenenfalls stehen mit Querlektüre ist was anderes, aber von daher finde ich das klar nachvollziehbar. Aber eins ist noch offen, ne, ein Buch.
Wie meinst du, eins noch offen?
Na, du hast jetzt also, zwei genannt.
Oh, du, ganz spontan würde ich sagen, glaube ich, Homo Deus sagen, ja, von Harari. Hat jetzt gar nichts, oder zumindest mal nicht direkt mit meiner Arbeit zu tun, aber so Blick auf die Welt, Blick auf Religion, Blick auf die Menschheitsgeschichte, hat er jetzt auch das letzte Buch geschrieben, da bin ich gerade erst am Anfang, aber es, ja, genau, finde ich, man muss da sicherlich nicht alles richtig und gut finden in diesem Buch, aber ich finde, es hat für mich sehr, sehr viel in die Reflexion gebracht, ja, und durchaus auch, wo ich heute sage, da gucke ich dann mit dieser Linse schon auf gewisse auch Phänomene in der heutigen Zeit, ja, die ich dadurch sehr, sehr kritisch betrachte, ja, und ich finde es spannend, wenn auch ein Historiker sich dem AI-Thema, was er jetzt in seinem neuen Buch Nexus widmet, ja, und man es nicht nur aus einer rein technologischen Perspektive betrachtet. Da glaube ich, das Buch jetzt, sag ich mal, vor ein paar Jahren schon gelesen, Homo Deus, aber hat mich schon geprägt und auch beschäftigt, ja, muss ich sagen.
Na, starke Bücher. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Also einen habe ich vorhin schon mal so halb angedeutet, dass der Glaubenssatz, Konflikte sind schlecht, ja, hat mich lang gehindert und mir einige schlaflose Nächte bereitet. Der zweite Glaubenssatz, ich leiste, also bin ich. Ja. Wer mich kennt, ist, ich bin ja ein sehr umtriebiger Mensch, der sehr davon lebt, sozusagen durch seine Aktion Dinge zu generieren, eine Erfüllung zu generieren. Ja? Also ich tue mir sehr, sehr schwer, sozusagen nichts zu tun im Sinne von, ja, nichts zu tun, was mir irgendwie Spaß macht und habe immer viele Projekte, die mir einfach viel, viel Energie geben. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass Kreativität und Neues entsteht, wenn du mal aufhörst mit Leisten und mit Input. Und ja, wir reden ja heute in einem Podcast über Podcasts und über Bücher. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es so, so wichtig in der heutigen Zeit, ja, nicht nur mehr obendrauf, sondern auch zum Thema Unlearning, mal was runterzuschichten, ja, und mal einen Raum zu geben, in dem was Neues entstehen kann, ja, weil wenn ich natürlich nur konsumiere und selbst wenn ich darüber reflektiere und darüber schreibe, ja, die großen Philosophen, da sind die großen Arbeiten immer in der Muse entstanden, ja, nicht im Checklisten und im sozusagen, die lesen nochmal 100.000 andere Bücher und das beschäftigt mich schon. Ist das hinderlich? Ja, weiß ich nicht, aber es ist schon, also diese pure Ausrichtung auf sozusagen etwas zu leisten, etwas zu produzieren, etwas zu machen, jemanden zu unterstützen, ist sicherlich nicht nur funktional. Ja?
Mhm. Welche Glaubenssätze haben dich zum Erfolg geführt?
Ich glaube, es ist so lange nicht möglich, bis es du für dich möglich machst, ja, bis es du angreifst. Ich glaube, vieles, was ich heute gemacht habe, hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren gesagt, ja, Buchschreiben war jetzt immer so, war so ein Wunsch, so ein Traum eher, ja, und so. Es ist ja auch kein Riesending, ja, muss jetzt auch einfach mal ein bisschen runterdampfen, aber bis man es halt mal anpackt, ja, also sozusagen, es ist Dinge, der Weg entsteht beim Gehen, ja, sozusagen. Weiterer Glaubenssatz, der mir geholfen hat, ist, es wird immer irgendwie gut werden. Ja? Und wenn es noch nicht gut ist oder sich gut anfühlt, dann heißt das halt, dass sich die Dinge weiter verändern dürfen. Ja? Und gut ist ja auch, sagen wir mal, was ist gut aus meiner Froschperspektive und was ist eigentlich vielleicht gut oder schön aus einer Vogelperspektive. Aber dieses sozusagen Vertrauen ins Leben zu haben, ja? Dass die Dinge sich schon so entwickeln, dass sie für einen richtig sind. Und das muss sich nicht immer gut anfühlen. Ja? Das habe ich auch gelernt, aber glaube ich, dem Leben da zu vertrauen und so ein Vorschussvertrauen zu geben, hat mir sehr geholfen und gibt mir auch die Leichtigkeit im Leben, dass es schon weiterlaufen wird. Ja, und,
ja. Schön. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ha, Das Lieblingswort aus meiner Kindheit ist Daniel, kleiner Daniel, weiß gar nicht, wie alt eigentlich, 10, 11, vor dem Eröffnungsspiel Deutschland-Frankreich Nationalhymne unter Zinedine Zidane zu stehen. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu, und zwar, ich war in der württembergischen Fußballauswahl und dann in Stuttgart war dieses Spiel. Und meine Freunde, jetzt sieht man das im Podcast natürlich nicht, also mit meinen 1,73 gehöre ich nicht gerade zu den absoluten körperlichen Größen, ja, und habe ich auch nie gehabt. Und meine Kumpels sind alle immer, die waren schon alle immer zwei Köpfe größer. Und das hat mich natürlich als Kind total genervt. Ja, und jetzt kam dieser Tag und dann hat man aus dieser Auswahl die Leute ausgesucht, die dann mit den Spielern einlaufen dürfen und die dann bei der Nationalhymne stehen dürfen. Und die durften natürlich nicht so groß sein, das verdeckt nämlich die Köpfe der Spieler im Fernsehen. Ja? Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, herrlich, ja, eine etwas kleinere Größe kann auch manchmal ganz hilfreich sein. Ja? Und dieses Bild war natürlich damals als Fußballfanatiker, der ich damals einfach war, war das schon ein sehr, sehr cooler Moment für mich.
Cool. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
In den Bergen. Ja, ich bin als Allgäuer vielleicht auch den Bergen sehr zugeneigt und ich muss sagen, wenn ich in der Natur draußen bin erstmal und dann noch in den Bergen und diese Freiheit und Offenheit habe, da komme ich total zur Ruhe und merke auch wieder, so wie klein man eigentlich als Mensch so in dieser Welt ist, ja, wenn man mal die Natur so um sich herum hat. Und daher ist das immer so mein Zufluchtsort, wenn ich Ruhe brauche, wenn ich mal ein bisschen runterkommen will und neue Energie tanken, entweder auf dem Fahrrad, auf den Skiern, beim Wandern, beim Joggen, sind es eigentlich immer die Berge.
Cool. Welche Werte, Charaktereigenschaften und Wesenszüge hat dein Lieblingsmensch?
Großzügigkeit, also Generosität, Ehrlichkeit und zwischenmenschliches Interesse.
Schön. Jetzt mal noch die schwerste Frage. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Im Rückblick macht alles, / vieles Sinn. Nicht immer direkt dem Impuls nachzugeben, hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Und am Ende ist das Ganze nur ein Spiel.
Boah, cool. Ich überlegte gerade, wie die zusammenhängen, aber das
gar nicht. Wahrscheinlich.
Ja, das nehme ich als Kniffelaufgabe für mich als Coach mal mit. Das sind spannende Gedanken. Welche Menschen inspirieren dich?
Grundsätzlich inspirieren mich tatsächlich Menschen, die so die Grenzen verschieben, ja, die wirklich Dinge, die und in allen Ebenen, auch im Sport, ja, wenn man sagt, es war eigentlich nie möglich, dass man irgendwie über eine gewisse Hürde springt oder unter einer gewissen Zeit bleibt und die Menschen das einfach verschieben. Das finde ich einfach total inspirierend, auch was das natürlich in einem Unternehmenskontext anbelangt, Innovationen und so weiter. Mich inspirieren auch Menschen, die ernsthaft und sehr glaubwürdig auch versuchen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und ich meine es gar nicht in so einem großen purpose-schwangeren Sinne, sondern ihre eigene Welt. Ja. Und damit meine ich so ihr kleines Umfeld, wo sie wirklich einen Einfluss drauf haben. Und das Umfeld kann unterschiedlich groß für Menschen sein. Ich muss sagen, Menschen, die nie aufhören, sich weiterzuentwickeln und weiterzulernen. Ja? Und die nie irgendwie den Glauben haben, jetzt habe ich ein gewisses Alter, jetzt ich kann, also das meiste habe ich gelernt, den Rest lerne ich dann auch nicht mehr, sondern die da einfach dranbleiben. Und dann muss ich sagen, aus einer rein praktischen Sicht, tatsächlich Menschen, die in Umfeldern unterwegs sind, die nicht so privilegiert sind wie die unseren, ja, die wo halt die Postleitzahl und die Nationalität oder der Ort, wo du geboren wirst, einfach einen massiven Einfluss haben auf das, was der in den eigenen Lebensweg bestimmt. Und diese Menschen dann ungeachtet dieser sehr widrigen Umstände trotzdem das Heft in die Hand nehmen und was bewegen für sich, ja, und sich da rausarbeiten. Die haben für mich immer den allerhöchsten Respekt.
Schön. wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Das ist echt eine schwierige Frage. Die kann ich, glaube ich, gar nicht so richtig gut beantworten. Es gibt ganz viele Leute, mit denen ich Gespräche führen würde. Manchmal aus so einer reinen Neugierde würde ich immer so gern mit den aktuellen Politikern sprechen. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, würde ich gar nicht gerne mit ihnen sprechen und ihnen zuhören, sondern würde wahrscheinlich mein Feedback geben wollen. Ja, deswegen weiß ich nicht, wie gut diese Gespräche dann sind. Spaß beiseite. Also was mich natürlich total interessiert, ist so in der heutigen Zeit schon mit Menschen zu sprechen, die sowohl die Technologie gerade verstehen, ja, aber auch durchaus nicht nur ganz technologiegläubig sind, sondern durchaus auch ein bisschen kritisch drauf schauen und ein bisschen sozusagen ihren Blick drauf geben, was dann denn eigentlich auch so passieren kann. Ja, weil ich finde es für einen selber einfach wichtig, da auch offen durch die Welt zu gehen und nicht zu sagen, ja, das ist immer alles gut und positiv und wird sich positiv verändern, sondern auch zu wissen, was bedeutet das denn für mich, wo muss ich vielleicht die Hebel ein bisschen verändern. Also müssen wir jetzt überlegen, welche Persönlichkeiten es tatsächlich wären. Wahrscheinlich aus einer Unlearning Hierarchy Perspektive mit dem Papst. Ja, genau. Gibt, glaube ich, viele.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Sich nicht so ernst zu nehmen.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich glaube, ich würde am Ende gerne sagen, es war eine gute Geschichte und ich habe das Beste draus gemacht. Das Beste rausgeholt.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Das Lebensmotto ist, es geht nicht darum, woher der Wind weht, sondern wie wir die Segel setzen.
In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, dürft ihr gleich die Segel setzen. Lieber Daniel, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch über verteilte Führung, über Selbstorganisation, für dieses freie, beispielhafte und unterhaltsame Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Vielen Dank, Dani. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.